Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers, hallo, und der überraschenden Rückkehr dieses Jahr TV-Klassikers.
Alles Schöne fängt mit F an. Fußball. Heute Abend geht's endlich wieder los. Rückrundenstart. 22 Uhr hier in Sat.1. Ran an die Bundesliga.
Das war Sat.1 1992, damals moderiert von Reinhold Beckmann. Und fast 30 Jahre später, von der Saison 2021-22 an, ist der Privatsender wieder mit dabei und wird Fußball-Bundesliga übertragen. Wie viel und warum eigentlich, darüber sprechen wir gleich. Vorher aber zu gut 400 Wörtern, die für eine Diskussion um Pressefreiheit in Deutschland sorgen. Ein journalistischer Artikel schlägt Wellen, beschäftigt die Zeitung selbst, in der er erschienen ist, und inzwischen auch die Bundesregierung. Aber der Reihe nach, vor genau einer Woche ist in der Taz eine Kolumne erschienen. In dem laut Taz satirisch verfassten Meinungsstück war die Rede davon, Polizisten gehörten auf die Mülldeponie. Denn dort, Zitat, unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten, Zitat Ende. Hintergrund war die Debatte um Rassismus und die Kritik an der Polizei, auch in Deutschland. Für ihre Aussagen wurde die Autorin von vielen Seiten kritisiert, auch von ihrer eigenen Chefredakteurin. Und nun hat Horst Seehofer, also der deutsche Innenminister, angekündigt, er wolle rechtliche Schritte einleiten. Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Zunächst haben wir von Seehofers Plänen aus der Bild-Zeitung erfahren, mit der er gesprochen hat. Heute Mittag war das Ganze dann auch Thema in der Regierungspressekonferenz. Und plötzlich ist alles nicht mehr ganz so klar. Wie genau ist der Stand jetzt aktuell?
Nach der Regierungspressekonferenz war der Stand immer noch unklar, und das blieb er auch nach einer Pressekonferenz von Horst Seehofer selbst. Er hat in dieser Pressekonferenz gesagt, er beabsichtige den Schritt, prüfe ihn aber noch und werde dann entscheiden. Auf Nachfrage meinte er, in Frage könnten für ihn Volksverhetzung und Beleidigung kommen. Am Nachmittag soll entschieden werden. Soweit der Stand, was die Strafanzeige betrifft. In der Sache gibt es Solidarisierungsschreiben mit der Taz-Autorin Hengame Yagubifarah, von den neuen deutschen Medienmachern, von anderen Unterstützern. Und es gibt auf der anderen Seite ja auch Strafanzeigen von anderer Seite, Polizeigewerkschaften und andere, und an die 300 Beschwerden beim Presserat.
Mit Blick auf Seehofer gehen wir jetzt erst einmal davon aus, dass er das macht, was er medial angekündigt hat, in der Bild, in der er gestern angekündigt hat, er wolle als Innenminister die Strafanzeige stellen. Rein rechtlich gesehen, macht es einen Unterschied, ob er das als Innenminister oder als Privatperson tut?
Ja, das ist in mehrfacher Hinsicht, und zwar sozusagen gegenläufig, relevant. Es ist jetzt immer von einer Strafanzeige die Rede. Strafanzeige kann jeder stellen, der meint, irgendwo sei eine bestimmte Straftat begangen worden. Dann muss die Staatsanwaltschaft das prüfen. Aber wenn wir bei den größeren Delikten sind, die nicht persönliche Rechte Einzelner verletzen, also zum Beispiel Volksverhetzung, dann muss die Staatsanwaltschaft das ohnehin prüfen. Insofern ist das dann nur ein Anstoß. Der wäre schon deshalb hier nicht nötig gewesen, weil es ja schon andere Strafanzeigen gab. Nur hat so ein Anstoß, wenn er vom Bundesinnenminister kommt, natürlich besonderes Gewicht, und gerade deshalb ist das ja auch so problematisch. Weder der Regierungssprecher noch der Sprecher des Innenministeriums noch der Deutsche Journalistenverband, keiner dieser drei kennt aus dem Stegreif einen Präzedenzfall. Also dieses als Innenminister ist so gesehen sehr problematisch. Es gibt aber noch eine andere Facette. Wenn wir von der Beleidigung sprechen, dann wäre das ja eine Kollektivbeleidigung gegen die Polizei. Und da müsste jemand Strafantrag stellen, der für sie sprechen kann. Das ist also was anderes. Nun ist für BKA und Bundespolizei Seehofer oberster Dienstherr. Da müsste man sehen, ob er tatsächlich der Richtige ist. Aber vielleicht ist es auch das, was hinter dieser Formulierung steckt. Nur solange wir nicht wissen, ob und an welchen Straftatbestand er denkt, sind das eben Spekulationen.
Es wirft aber grundsätzlich ein Schlaglicht auf sein Verhältnis zur Presse möglicherweise. Vor genau 2 Jahren haben sich ja schon mal einige gefragt, wie dieses Verhältnis aussieht, als Seehofer seine Teilnahme an einem Migrationsgipfel abgesagt hat, weil er sich über einen Artikel der Spiegel-Kolumnistin Ferda Atermann geärgert hatte. Wie würden Sie das Verhältnis zu Journalisten beschreiben in Berlin?
Ja, auf eben diesen Vorfall haben heute auch die neuen deutschen Medienmacher angespielt, die unterstellen, dass er vor allem mit migrantischen Journalisten ein Problem hätte. In der Regierungspressekonferenz wurde der Sprecher genau danach gefragt und wollte keine Verbindung sehen. Horst Seehofer ist ja öfter mal nicht souverän, nimmt Dinge schnell persönlich, aber ich weiß nicht, ob es das hier ist. Ich glaube, hier geht es darum, sich mit Macht vor die Polizei zu stellen im Kontext der aktuellen Diskussion. Deshalb gab es schon vorher die überschießende Reaktion Reaktion auch auf das Berliner Antidiskriminierungsgesetz. Deshalb will er auch hier Zeichen setzen. Was diese beiden Vorgänge gemeinsam haben, das ist die fehlende Zurückhaltung gegenüber Medien. Frank Überall, der Chef des Deutschen Journalistenverbandes, fragt, ob Seehofer jetzt den Wahlkampf gegen die Medien eröffnen wollte.
Sie haben die Reaktion angesprochen, Frank Überall und andere haben sich geäußert, auch Politiker haben kritisiert, das Ganze sei ein Angriff auf die Pressefreiheit. Ist das tatsächlich ein Angriff auf die Pressefreiheit? Weil auch für Medienmacher gibt es ja Grenzen.
So ist es. Das Grundgesetz sagt, die Pressefreiheit findet ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, in den gesetzlichen Vorschriften zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Das ist es natürlich auch, was hier in Frage steht. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich hier die Frage ist. Diese Kolumne, der Text ist meines Erachtens hochproblematisch. Es ist richtig, dass der Presserat hier prüft. Die Frage ist, was passiert durch so einen Strafantrag oder auch nur die Androhung? Ich hatte es ja gesagt, mindestens in der Variante Volksverhetzung ist das ein Offizialdelikt. Das heißt, weil die Taz überall gelesen werden kann, überlegt sich nun auch überall in der Republik potenziell jeder Staatsanwalt, ob er ein Verfahren einleitet. Erst recht eben nach dieser Ankündigung. Das ist schon einschüchternder Druck. Das kann man einen Angriff auf die Pressefreiheit nennen, wenn man das will. Der DJV zum Beispiel, Frank Überall, tut das nicht. Also diese Pressefreiheitsgrenze ist für mich keine, die klar rechtlich zu ziehen wäre.
Ganz kurz noch, hat die Initiative von Seehofer Aussicht auf Erfolg?
Wie gesagt, ich halte den Text für sehr problematisch, aber das Strafrecht ist eine andere Frage. Das Bundesverfassungsgericht hat gerade noch mal Maßstäbe für das Spannungsfeld von Meinungsfreiheit und Beleidigung zusammengefasst, hat klargemacht, die Latte liegt hoch. Problematisch ist vor allem eben dieser Schluss, in dem von der Müllkippe die Rede ist, Sie hatten ihn zitiert, aber nach strafrechtlichen Gesichtspunkten muss ein Richter eben immer gucken, gibt es irgendeine Interpretation, die nicht strafbar wäre? Und das könnte hier der Vergleich mit Müllwerkern und nicht mit Müll sein. Und dann, auch wenn es keine gelungene Satire sein mag, ist es rechtlich als Satire wohl einzustufen. Da ist, siehe Böhmermann, nicht alles, aber zumindest vieles möglich. Und dann, Sie kennen die Rechtsprechung zu Soldaten sind Mörder, gilt bei Kollektivbeleidigungen. Und um sowas ginge, ist hier ein besonders hoher Anspruch. Also eine strafrechtliche Verurteilung sehe ich nicht.
Einschätzungen von Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio waren das zur Ankündigung, Horst Seehofers Strafanzeige gegen eine Taz-Kolumnistin stellen zu wollen. Corona und die Folgen. Durch die Pandemie sind vor allem bei den Print- und Online-Medien die Anzeigenerlöse drastisch eingebrochen. Die Folge: hierzulande in Deutschland haben vor allem viele Tageszeitungen Kurzarbeit angemeldet. Und der zunächst zaghaft vorgebrachte Ruf nach staatlicher Unterstützung, beispielsweise für die Zeitungszustellung, wird immer lauter. In der Schweiz nimmt die Regierung nun viel Geld in die Hand, um vor allem klassischen Medien unter die Arme zu greifen. 125 Millionen Schweizer Franken, um die 130 Millionen Euro sind das, hat der Schweizer Ständerat, also die Vertretung der Kantone, soeben bewilligt. Denn auch hier sind Sorgen infolge von Corona groß, berichtet Thomas Wagner.
Die Sozialdemokratin Eva Herzog vertritt den Kanton Basel-Stadt im Schweizer Ständerat, der Parlamentskammer, in der die Interessen der regionalen Kantone gebündelt werden. Und sie malt ein regelrechtes Horrorszenario an die Wand.
Wenn es so weitergeht, weitergegangen wäre in der Art, weitergehen würde, dann hätten wir bald keine Zeitungen mehr in Händen.
Denn in der Corona-Krise mit allen wirtschaftlichen Folgen gingen die Anzeigenerlöse vor allem der Tageszeitungen drastisch zurück. Doch abgezeichnet habe sich diese Entwicklung schon weit vor Corona, so die Schweizer Medienministerin und Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga in der jüngsten Mediendebatte des Ständerates.
Die Presse hat in den letzten 10 Jahren über die Hälfte aller Werbeumsätze verloren.
Eine Entwicklung, der die Schweizer Politik parteiübergreifend entgegentreten will. Mit 125 Millionen Schweizer Franken, umgerechnet mit etwa 130 Millionen Euro, soll der Schweizer Staat demnach den klammen Medien im Lande unter die Arme greifen. So hat es nun der Schweizer Ständerat, die Vertretung der Kantonsabgeordneten, beschlossen, ein ordentlicher Batzen. Doch bleibt dabei die Unabhängigkeit der Medien erhalten? Schließlich gilt auch in der Schweiz der Grundsatz, wer zahlt, bestimmt gerne ein bisschen mit. Allerdings, so Michael Burkhardt vom Journalistenverband Impressum:
Der Hauptteil dieser staatlichen Medienförderung geht ja nicht direkt an die Medien, sondern wird die Zustellung für die Verlage der klassischen Printmedien, die wird vergünstigt. Also die Zustellung wird dann sozusagen subventioniert und die Kosten für die Verlage reduziert. aber auf die Inhalte hat das überhaupt keinen Einfluss.
Zumindest nicht in allernächster Zukunft. Denn in einer zweiten Phase sollen die vielen Millionen, die der Schweizer Ständerat nun bewilligt hat, durchaus den Verlagshäusern direkt zugutekommen. Vor allem dann, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Zeitungshäuser weiter verschlechtert.
Die direkte Presseförderung, also die ist viel, viel umstrittener, auch in der Schweiz. Da sucht man auch nach Wegen, wie kann man das ausgestalten, damit eben eine Einflussnahme möglichst verunmöglicht wird der Politik.
Eine Möglichkeit, die derzeit diskutiert wird, wäre die Gründung einer eigenen Stiftung, gespeist aus den staatlichen Geldern zur Medienförderung.
Das ist eine unabhängig von der Politik, eine unabhängige Institution, die eine als Stiftung aufgebaut ist, aber die in völliger Autonomie letztendlich dann die Fördergelder vergibt. Solches wäre auch im Bereich der Medienförderung denkbar, eine unabhängige Stiftung, die einen Stiftungszweck hat und die von der Politik letztendlich gar nicht beeinflusst werden könnte. Das wäre eine Wunschvorstellung, auch aus Journalismus und Ankreisen.
Ein Knackpunkt beim jüngsten Schweizer Beschluss zur Unterstützung der Medien: Online-Angebote wurden explizit von der Förderung ausgenommen. Begründung:
Facebook und Google, meine Damen und Herren, werden sich nie dafür interessieren, wie eine Volksabstimmung über ein Spital im Kanton Schaffhausen aufgegleist wird. Die werden keine Berichterstattung darüber machen, ist nicht ihr Business.
So die für Medien und Kommunikation zuständige Ministerin Simonetta Sommaruga. Allerdings, der Ausschluss der Online-Medien von der Forderung hält Michael Burkhardt vom Journalistenverband Impressum für einen Fehler. Schließlich gäbe es auch urschweizerische digitale Informationsangebote, und genau die müssten besonders unterstützt werden,
weil die Erträge gerade eben durch Facebook und Google und diese Giganten abgeschöpft werden.
Als nächste Instanz muss der Schweizer Nationalrat, also das Bundesparlament, über die Medienfördergelder entscheiden. Und vielleicht fällt bei diesem Entschluss dann doch noch etwas ab für die Schweizer Online-Medien.
Thomas Wagner zur Corona-Hilfe für einige Medien in der Schweiz. Die Zeitung als Geschäftsmodell ist in der Krise, doch nicht allen Verlagen geht es schlecht. Ein in der Öffentlichkeit wenig bekannter Riese des deutschen Pressewesens ist die Ibben-Gruppe. Der viertgrößte deutsche Zeitungsverlag mit Sitz in München betreibt vor allem Lokal- und Regionalzeitungen. In seinem kürzlich erschienenen Buch hat Dirk Ibben auf sein Leben und vor allem seine Geschäftstätigkeit zurückgeschaut. Brigitte Baetz hat mit dem Altverleger über seinen Werdegang gesprochen und darüber, wie seine Zeitungsgruppe mit den Unsicherheiten der Branche heute umgeht.
Auch mit 79 Jahren spielt Dirk Ibben in seinem Unternehmen noch eine entscheidende Rolle. Die Hälfte der Anteile an seiner Verlagsgruppe hat er abgegeben, unter anderem an seinen Neffen Daniel Schöning und an seinen Sohn Jan Ibben. Doch der Senior vertritt das Konglomerat aus Tageszeitungen und deren Online-Auftritten, aus Radiostationen und zahlreichen Anzeigenblättern immer noch nach außen und gibt die Linien vor. Ganz im Sinne der Erziehung seiner gutbürgerlichen Eltern.
Wer den Marschallstab im Tornister hat, der ist verpflichtet, ihn auch auszupacken. Will sagen, wer also eigentlich begabt ist, der muss auch mit seinen Kräften etwas machen. Man darf sich nicht auf die faule Haut legen.
Und das hat Dirk Ibben auch nie getan. Sein Vater, der unter anderem Minderheitsgesellschafter war bei der damals großen Westdeutschen Allgemeinen, der Watz, hatte ihm kurz vor seinem Tod Ende der 60er Jahre einen Anteil am Westfälischen Anzeiger in Hamm verschafft. Einem Unternehmen mit Substanz, aber ohne große Zukunftsvision. Der erst 28-jährige Dirk Ibben schaffte es als Juniorverleger und Chefredakteur in Personalunion, den Verlag zu restrukturieren und das Blatt publizistisch stärker in der Region zu verankern. Das kam ihm dann auch zugute, als die Watz versuchte, den Westfälischen Anzeiger zu verdrängen. Doch David schlug Goliath.
Viele große Dinge scheitern an Kleinigkeiten. Die Watz ist in Hamm auch letzten Endes an Kleinigkeiten gescheitert, weil sie dachten, wir sind die große Watz, uns liebt jeder. Aber die wussten gar nicht, wie genau die Befindlichkeiten der Leser in Hamm sind.
Dirk Ibben hatte für sich erkannt, dass die Leser sich in ihrer Zeitung wiederfinden wollen, sich im Zweifel eher für die Taubenzucht interessieren als für die Lage am Persischen Golf. Edelfedern und Großkommentatoren findet man in der Ibben-Presse daher bis heute eher selten. Dafür viel von dem, was oft von überregional arbeitenden Journalisten belächelt wird: Lokalkolorit.
Der Kern der Zeitung ist nämlich nicht, Nachrichten zu vermitteln. Das war immer nicht der Kern und heute schon erst recht nicht, wo ich bei Google und anderswo jede Nachricht beliebig finde, sondern der Kern der Zeitung ist, eine Gemeinschaft zu schaffen, sogar mal so etwas wie das gedruckte Facebook, wo man sich wiederfindet. Und das ist in der Tat in Großstädten immer schwieriger geworden.
Und deshalb hat die regional basierte Ippen-Gruppe weniger zu kämpfen als andere Verlage. Ippens Sohn Jan hat zudem als einer der ersten in der Branche ein System für die Verlagsgruppe entwickelt, das es erlaubt, redaktionelle und Werbesynergien für die inzwischen über 50 News-Portale zu nutzen. Es hilft auch, Artikel im Google-Ranking ganz nach oben zu bekommen. Die wichtige Lokalberichterstattung wird vor Ort koordiniert, überregionales und vermischtes, hauptsächlich in den Zentralredaktionen in München und Frankfurt. Aber weiterhin gilt die Vorgabe, nicht am Leser vorbeischreiben, auch nicht am Online-Leser.
Sie können nicht in einer, wenn Sie irgendwo streng katholisch, in einer katholischen Landgegend sind, ich sage mal, wie wir in Oberbayern, da können Sie keine Zeitung machen, wo Landwirtschaft und Kirche und alles Mögliche verächtlich gemacht wird. Das passt einfach nicht. Umgekehrt, wenn Sie in Bremen eine Zeitung herausgeben, die muss auch ein bisschen anders sein.
Aus dem Verlag des Westfälischen Anzeigers heraus hatte Dirk Ippen über Jahre durch geschickte Zukäufe sogenannter Kreisblätter, also Zeitungen, die einen Landkreis abdecken, ein deutschlandweites Netz von Regional- und Lokalblättern geschaffen. Selten als Alleinverleger, sondern meistens in Kooperation.
Das waren Familienunternehmen, die waren durch Generationen in der Familie gewesen und irgendwann lässt dann mal auch die unternehmerische Kraft nach. Irgendwann gibt es dann auch zu viele Miterben und Tanten und Nichten und Neffen, die alle vor allem Geld sehen wollen und keine innere Beziehung mehr haben zu dem Unternehmen und den aktiven Gesellschaftern das Leben nur schwer machen.
Dirk Ippen hat sich solche Unternehmen systematisch herausgesucht und wieder auf unternehmerische Linie gebracht. Genauso wie er es mit dem Münchner Merkur und zuletzt mit der Frankfurter Rundschau gemacht hat. Der Altverleger blieb immer in erster Linie Kaufmann. Was sich nicht rechnet, wird auch nicht weiter finanziert. Das mussten jüngst die Mitarbeiter des Siegerland-Kuriers erfahren, einem kleinen, aber publizistisch renommierten Anzeigenblatt, das vom Ippen-Verlag Westfälischer Anzeiger an die Konkurrenz verkauft und dann von dieser eingestellt wurde. Dirk Ippen macht sich keine Illusionen über die Zukunft der gedruckten Presse. Das Produkt Zeitung werde durch die Digitalisierung vom Massen- zum Nischenmarkt. Wer zu klein sei, werde über kurz oder lang geschluckt.
Brigitte Behetz über den Verleger Dirk Ippen. Sein Buch Mein Leben mit Zeitungen ist im Sozietätsverlag erschienen. Welcher TV-Sender welche Fußballspiele zeigt? Seit Jahrzehnten schon gehen dieser Frage Verhandlungen voraus, auf die Millionen Menschen gespannt blicken. Denn für echte Fans geht es ja am Ende darum, wem sie künftig ihr Geld überweisen, um die Spiele dann auch schauen zu können. Zuletzt waren das meist Bezahlangebote. Umso überraschender kam da vor wenigen Stunden diese Meldung. Sat.1, ein Free-TV-Sender, Privatfernsehen der ersten Stunde in Deutschland, steigt wieder bei der Fußball-Bundesliga mit ein. Zuerst gemeldet hat das der Medienfachdienst dwdl.de und dort Alexander Krei. Hallo Herr Krei.
Tag, hallo.
Ich habe gerade gesagt, die Meldung ist für viele überraschend gekommen, auch für Sie, oder war absehbar, dass Sat.1 wieder mitmischen wird?
Eigentlich schon die Überraschung dieser letzten Stunden, letzten Tage gewesen, denn Sat.1, genauer gesagt ProSieben Sat.1, hat sich in den vergangenen Jahren nicht so sehr im Bereich des großen Sports engagiert. Man hat da die Investitionen sehr stark zurückgefahren, hat sich eher auf Serien, auf Shows konzentriert und nicht so sehr auf Live-Sport, gerade die Bundesliga oder Champions League hat man anderen überlassen, um dann da auch ein Stück weit zu sparen. Insofern tatsächlich eine große Überraschung, dass Sat.1 jetzt fast 20 Jahre nachdem RAN die Tageszusammenfassungen am Samstag beendet hat, nun wieder zurück im Spiel ist.
Und warum setzt Sat.1 wieder auf Fußball? Oder wie passt das zu dem, was der Sender sonst gerade tut, wie er sich gerade aufstellt?
Also es passt insofern schon zu einer neuen Strategie. Vor einigen Wochen hat Sat.1 gesagt, dass man sich wieder ein Stück weit mehr auf das klassische Fernsehgeschäft konzentrieren möchte. Man war da in den vergangenen Jahren umtriebig, was Onlinehandel angeht und hat ein bisschen das Kerngeschäft aus den Augen verloren. Und nun sagt man, wir wollen wieder zurück zu den Wurzeln, also ins Programm investieren. Und da passt natürlich ein hochkarätiges Recht wie die Bundesliga gut dazu. Und immerhin ist mit der Bundesliga natürlich auch eine gewisse Reichweite garantiert, also eine Quote, die man zuletzt eher nicht mehr so bei Sat.1 hatte.
Sat.1 wird pro Saison 9 Spiele zeigen, bleiben mehr als 300 weitere Spiele alleine in der ersten Liga. Und die werden wohl, das hat die Deutsche Fußballliga in diesen Minuten bekannt gegeben, auf Sky und DAZN gezeigt, zwei Bezahlsender. Viele hatten erwartet, dass auch Amazon und die Telekom eine Rolle spielen werden. Was denken Sie, warum haben Sie es am Ende nicht getan?
Also die Telekom hat natürlich im vergangenen Jahr schon eine große Investition getätigt, indem man die Rechte an der Fußballweltmeisterschaft 2024 erworben hat. Insofern war da womöglich ein bisschen weniger Spielraum als bisher. Amazon ist so ein bisschen der große Verlierer dieses Pokers, denn man hat nicht nur keine Live-Fernsehrechte, keine bewegten Bilder erworben, sondern man hat auch noch die Audiorechte verloren an die ARD, die neben der klassischen Radioberichterstattung nun auch im Netz quasi eine Nonstop-Konferenz anbieten kann. Das war bislang nicht möglich. Insofern hat sich Amazon entweder ein bisschen verpokert oder man hat vielleicht den deutschen Markt als nicht ganz so wichtig erachtet. Ist ein Stück weit überraschend, weil man in anderen Ländern, zum Beispiel Großbritannien, schon verstärkt in Live-Sport investiert hat in den vergangenen Monaten und Jahren.
Parallel zur Rückkehr von Sat.1 in Sachen Fußball geht bei RTL, dem Konkurrenten, eine andere Ära zu Ende, die der Übertragung der Formel-1-Reihe. Man konzentriere sich künftig noch mehr auf Fußball, erklärte RTL. Fußball, so scheint es gerade, und das ist nicht neu, ist das Geschäftsmodell, von dem alle profitieren wollen. Aber wie lange kann das noch gut gehen für alle Beteiligten? Oder gibt es vielleicht schon erste Anzeichen dafür, dass auch das Interesse an Fußball Grenzen kennt?
Also die Sportschauquoten in der ARD sind in den vergangenen Wochen ein Stück weit gesunken. Da kann man vielleicht schon mutmaßen, dass da gerade ein wenig Ernüchterung eingekehrt ist. Dennoch ist Fußball nach wie vor die Sportart, die die großen Massen vor den Fernseher bringt. Und dass RTL aktuell noch die Formel 1 für ein Jahr hält und danach nicht mehr, hängt wohl auch damit zusammen, dass Sky sehr stark auf diese Exklusivität gedrängt hat und die Preise in der Formel 1 nach oben getrieben hat. Denn Sky wird wohl, wie man so hört, ab nächstem Jahr komplett die Formel 1 zeigen. Und hat RTL da schlicht verdrängt. Insofern scheint das wohl das Resultat daraus zu sein, dass Sky ein wenig gespart hat bei der Fußball-Bundesliga und ein wenig mehr in exklusive Rechte bei der Formel 1 investiert hat.
Vielen Dank, Alexander Krey vom Medienfachdienst DWDL, für seine Einschätzungen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Christoph Ackfeld. Ich bin stellvertretender Leiter der Lokalredaktion der Glocke in Gütersloh. Die Schlagzeile haben wir noch nicht. Das Thema steht allerdings fest. Es geht um Tönnies und die Situation der Werkvertragsarbeiter, die seit Samstag in Quarantäne sind. Wir beleuchten, wie es diesen Menschen geht, weil die Versorgung in Teilen noch nicht sichergestellt ist. Die Menschen sind in ihren Unterkünften kaserniert, auf teilweise engstem Raum. Wir stellen uns vor allen Dingen die Frage, jetzt angesichts der steigenden Temperaturen, wie beschäftigt man diese Menschen, wie versorgt man sie, wie regelt man deren Leben? Diese Menschen können nicht raus, sie können nicht einkaufen und müssen aber trotzdem irgendwie auch die Zeit rumbringen.
Als Literaturkritiker hat Colm Tobin begonnen. Inzwischen ist der Ire einer der erfolgreichsten Schriftsteller seines Landes. Seinen neuesten Roman stellt Ihnen gleich Gisa Funk im Büchermarkt vor. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei waren.